Vielen Dank. Und auch euch vielen Dank, dass ihr heute da seid. Ein Freund von mir behauptet immer, dass die Leute heutzutage nur noch an sich selber Interesse hätten. Und deswegen kommen sie nur zu Psychothemen wie Wer bin ich oder Liebe. Und sobald es um Themen geht, die etwas abstrakter sein können, wo es nicht mehr die ganze Zeit um sie selbst geht, bleiben sie weg. Aber ihr habt das widerlegt und seid heute gekommen zum Thema, was euch zwar auch angeht, aber wo es nicht gleich um euch geht, sondern um alles relativ. Mein Glaube, dein Glaube ist nicht alles relativ. Und ich möchte mit dem Relativproblem anfangen und dann mit dem Glauben weitermachen. Ich möchte es mal beschreiben, so wie ich es erlebt habe. Das rede ich von mir. Okay, darf ich auch nicht, aber ich komme nachher auch wieder von weg. Also ich bin in einem Dorf groß geworden im Sauerland. Das ist ein Mittelgebirge in Nordrhein-Westfalen, das selbst schon in Nordrhein-Westfalen als etwas abgelegene und unbedeutende Provinz gilt. Erst recht darüber hinaus. Und in diesem Dorf ist so ziemlich alles ziemlich klar. Alle haben eine weiße Hautfarbe. Alle sprechen eine Sprache, die man erstmal als die Sprache lernt. Erst hinterher erfährt man, dass es sich um Deutsch handelt. Alle bringen ihr Geld zur Volksbank. Fast alle sind katholisch. Man hat einheitliche Höflichkeitsformen. Wenn jemand Höherer reinkommt und möchte ihn ehren, steht man auf. Wenn man ein Geschenk bekommt, macht man es auf vor den Augen des Schenkenden und muss sagen, ganz toll, danke, danke. Und man feiert Feste, vor allen Dingen Schützenfest und Karneval. Und beide mit sehr viel Alkohol. Das ist eigentlich eine relativ klare Sache. Da muss man auch nicht lange darüber diskutieren, was da jetzt gilt und was nicht. Und da ich Karneval nicht so mochte, hat mich dann eine Schulkameradin mal gefragt, ja, wieso denn nicht? Und dann sagte sie, Volker, du bist nicht ganz normal. Und sie hatte recht. An den Normen dieses Dorfes gemessen war ich nicht ganz normal. Denn zu den Normen dieses Dorfes gehört es, dass man natürlich Karneval feiert. Und natürlich Alkohol und Bumtäterä gut findet. Und die Normen dieses Dorfes waren zwar nirgendwo aufgeschrieben, aber sie lagen ziemlich massiv in der Luft. Und es gab so eine gewisse Duldung, wenn man so ein bisschen abwich. Aber ansonsten war eigentlich klar, wir sagen, was richtig ist. Die Normen sind normativ und wer da ein Stück abweicht, ist eben nicht normal. So weit, so gut. Für eine Weile hat man ein geschlossenes Milieu und alles ist beantwortet. Aber irgendwann bekommt das dann Risse. Schon in dem Dorf, ein paar Evangelische gab's, dann sogar ein paar Menschen, die aus der Türkei gekommen sind. Die waren wahrscheinlich Muslime, aber man wusste es nicht so genau, weil die es nicht irgendwie öffentlich machten. Doch ein paar mit einer anderen Sprache. Und je weiter man in der Welt herumkommt, egal ob durch Berichte oder durch Reisen, sieht man, da ist alles Mögliche überhaupt nicht klar. Da gibt es jede Menge Menschen mit anderer Hautfarbe, mit anderen Sprachen. Das ist sogar eine verschwindende Minderheit, die Deutsch spricht. Da gibt es jede Menge andere als katholische. Da gibt es Menschen, die feiern überhaupt kein Karneval. Es gibt sogar Menschen, die trinken keinen Alkohol. Unvorstellbar in meinem Heimatdorf, aber gibt es. Und je mehr man sieht, desto mehr gerät alles in Frage. Ja, was gilt denn jetzt hier? Alles, was so selbstverständlich aussah, so festgerückt, so in Stein gemeißelt, fast alles fragt sich, gilt das vielleicht wirklich nur in diesem Dorf? Und selbst innerhalb derselben Kultur, mir haben dann ältere Leute damals gesagt, T-Shirts steckt man in die Hose. Das war nicht hinterfragbar. T-Shirts steckt man in die Hose. Als Kind habe ich das noch gemacht. Und als Jugendlicher fing ich dann irgendwann an zu rebellieren. Und habe das T-Shirt dann heimlich, wenn die es nicht gesehen haben, aus der Hose herausgezogen. Revolutionäre Taten. Und ein paar Jahre später, in derselben Kultur, im selben Land, traf ich jemanden, der mit demselben Anspruch von Objektivität und Klarheit mir sagte, T-Shirts in die Hose zu stecken, ist ein absolutes No-No. Natürlich zieht man die raus. Und beide Seiten haben das natürlich mit völligem Anspruch der Objektivität. Man macht das unumstritten so. Mir beigebracht. Wer hat jetzt recht? Gibt es jetzt zwei Objektivitäten? Oder dann doch eher gar keine? Es scheint doch so zu sein, das ist eben relativ. Manche sehen es so, manche sehen es so. Manche meinen, man soll die reinstecken, manche meinen, man soll die rausziehen. Und so könnte man jetzt die ganzen Themen unseres Dorfes durchgehen, wie man Familie organisiert, wie man sein Geld irgendwie hortet, zu welcher Religion man angehört. Es scheint ja so zu sein, dass all das doch so ist, dass man es so oder so sehen kann. Jedenfalls gibt es für all das Leute, die es so oder so sehen. Und das schöne, geordnete Leben ist zerrissen. Und da muss man ja erstmal gestehen, das stimmt ja für viele Fragen. Für viele Fragen ist es einfach richtig, dass man es so oder so sehen kann. Und es ist sogar sehr entspannend, wenn man das machen kann. Welche Frau ist die hübscheste? Kann man in Jena oder in London besser leben? Welches Auto ist das interessanteste? Warum soll man denn da eine einheitliche Antwort finden müssen? Ist viel bequemer, spart eine Menge Streit, einfach zu sagen, ja, gut, du siehst es so, ich sehe es anders, brauchen wir uns nicht drüber in die Köpfe zu bekommen. Und wer jemals mal eine längere Diskussion mit einem echten Besserwisser geführt hat, der hat sich wahrscheinlich geradezu danach gesehen, das so einfach mal abzukürzen und sagen, komm, wir lassen das mal so stehen und gut ist, wir müssen das hier nicht bis ins Letzte ausdiskutieren. Das kann ungeheuer entspannend sein und eine sehr angenehme Sache sein. Lassen wir es doch einfach stehen. Und wir haben uns daran gewöhnt und finden es oft sogar ausgesprochen ärgerlich, wenn uns jemand reinreden möchte. Und wir haben uns daran gewöhnt zu sagen, du magst das ja für dich so machen. Mach das mit den T-Shirts, wie du willst, aber lass mich in Ruhe. Du findest, Jennifer Lopez ist die schönste Frau der Welt, meinetwegen. Aber wenn du sagst, ich muss das auch finden, sage ich, nein. Und du findest, Bayern München ist der sympathischste Fußballverein, meinetwegen, wenn du es meinst, aber ich muss das noch lange nicht finden. Du findest, man muss Karneval feiern, ich nicht. Basta. Und in dieser Logik ist es natürlich schnell so weit, dass wir sagen, du sagst, ich soll an Jesus glauben? Nö. Warum? Wieso sollst du mir das sagen können? Was weißt du denn, was ich nicht weiß? Ist doch alles relativ, oder? Und ich habe die Haltung jetzt erstmal so ein bisschen alltagsbezogener beschrieben und möchte die etwas genauer unter die Lupe nehmen. Also philosophisch würde man das Ganze relativistisch nennen. Ist nicht unbedingt eine einheitliche Schule über die Jahrtausende, aber das gab es schon bei den alten Griechen und heute immer wieder, gerade bei postmodernen Leuten. Und die These ist, es gibt keine Wahrheit, die für alle Menschen einheitlich gilt. Es gibt immer nur Wahrheiten für bestimmte Gruppen, für bestimmte Kulturen, für bestimmte Zeiten. Da kann man sagen, hier gilt das jetzt so, aber man darf nicht sagen, anderswo auch. Und was heute gilt, muss nicht vor 40 Jahren schon gegolten haben und muss auch in 40 Jahren nicht mehr gelten. Stattdessen eben eingeschränkte Wahrheiten. Für mich, für dich, vielleicht für unsere Familie, da können wir das so regeln, wie wir wollen, aber wir dürfen nicht anderen Familien vorschreiben, wie die es regeln. Und sozusagen das Böse in diesem, also das, was dieses Konzept als böse sieht, ist der Übergriff. Das Wort findet man da manchmal. Der Übergriff, wenn ich übergreife zu anderen und denen vorschreibe, wie die es machen sollen. Und ich möchte jetzt ein bisschen untersuchen, ob das funktioniert. Und ich nehme das Ergebnis vorweg. Ich glaube, dass es weder theoretisch noch praktisch funktioniert. Jedenfalls nicht für alle Fragen. Für ein paar Fragen klar, aber für viele wesentliche Fragen, glaube ich, funktioniert es weder theoretisch noch praktisch. Warum? Ich möchte jetzt erstmal den theoretischen Teil machen. Und jetzt muss ich hier mit dieser unglaublichen Technik klarkommen. Ich schon zurück. Ich habe am ersten Abend gesagt, man soll von nichts sagen, dass man es nicht kann, bevor man nicht mindestens einmal damit gescheitert ist. Mit dem Versuch, künstlerisch wertvolle Bilder zu malen, bin ich schon oft gescheitert. Aber ich male trotzdem unverdrossen weiter. Weil meine Konfirmanden nämlich jedes Mal sich totlachen, wenn ich male, aber dafür sich hinterher merken können, was ich gemalt habe. So, und jetzt testen wir, ob das hier auch funktioniert. Das ist jetzt nur eine Skizze. Ja. Das ist so eine Art Universum möglicher Weltanschauungen. Nicht vollständig, nur willkürlich, ein paar beispielhaft ausgewählt. Müssen 5 sein. Ja, gut. Also, hier sind meinetwegen... Okay, jetzt sind es 5. Hier sind also die Christen. Jetzt mal voraus, Christen sagen, unsere Vorstellung von Gott ist die wahre. Dann haben wir hier Muslime. Das ist jetzt nicht angemessen von den Proportionen, das ist einfach nur so, ne? Also es ist keine Zahlen dahinter. Die Muslime sagen also, unsere Vorstellung von Allah ist die richtige. Dann gibt es ja nicht nur klassische Religionen, da gibt es auch noch ein paar mehr von, sondern auch andere Weltanschauungen. Hier sind Kommunisten. Soll es ja auch noch geben. Und hier sind Neoliberale, die sagen also, man muss nur freien Markt, man darf dem freien Markt nicht ins Handwerk pfuschen. Es gibt die unsichtbare Hand des Marktes und wenn man die nur einfach frei walten lässt, wird alles gut. Dann wandelt sich lauter Eigeninteresse in das Bestmögliche fürs Allgemeinwohl. Das glauben die. Man könnte sogar fragen, ob das nicht fast eine Art Religion ist, denn es gibt sogar, man kann sogar an einzelnen Texten nachweisen, da formulieren auch Ökonomen fast mit hymnischer Sprache. Aber das nur am Rande. Also das ist jetzt eine andere Weltanschauung und die lasse ich erstmal offen. So, jetzt sagen also die Relativisten, das ist alles okay, solange die unter sich bleiben. Solange die sagen, wir sehen das so, wir leben das so, ist es völlig okay. Was aber verboten ist, ist der Übergriff. Also die Neoliberalen dürfen nicht den Kommunisten vorschreiben, ihr müsst jetzt endlich mal an den freien Markt glauben. Und die Christen dürfen nicht den Muslimen vorschreiben, ihr sollt jetzt mal an Jesus glauben. Das wäre ein Übergriff, denn das, was sie für sich selber völlig legitim glauben dürfen, schreiben sie den anderen vor. Also das wieder weg. Jetzt kommt aber das Problem. Was sind denn die Relativisten? Das ist ja keine Überzeugung, die alle Menschen haben, sondern die sind ja selber auch nur eine Gruppe unter anderem. Und was machen die? Die sagen den Christen, nee, so dürft ihr es nicht glauben. Ihr müsst es so glauben wie wir. Nämlich, dass ihr es nur für euch sagen dürft. Das ist ja nur relativ. Ihr dürft nicht behaupten, dass es für alle Menschen gilt. Dasselbe sagen die den Muslimen. Ihr dürft nicht glauben, dass es für alle Menschen gilt. Ihr könnt es nur unter euch machen. Genauso den Kommunisten, dass deren Sichtweise des Menschen und der Produktion und so weiter für alle Menschen gelten soll, dürfen die nicht sagen. Die dürfen es nur für sich sagen und natürlich den Neoliberalen genauso. Das heißt, praktisch sind die Relativisten genauso übergriffig wie alle anderen auch. Sie widersprechen sich selbst, weil der Inhalt von dem, was sie sagen und der Sprechakt, jetzt etwas kompliziert ausgedrückt, widersprechen sich. Sie sagen zwar, es darf kein Dogma geben, außer unserem. Niemand darf etwas behaupten, was für alle Welt, für alle Zeiten gelten soll, außer uns, nämlich dass nichts anderes gelten darf. Das ist ein Widerspruch in sich selbst und deswegen funktioniert es eben praktisch nicht. Man stößt dann immer wieder darauf, dass die sagen müssen, nein, nein, ich muss dir widersprechen. Nein, nein, ich muss dich zurechtweisen. Nein, nein, ich muss dich in deine Schranken weisen. Und warum? Weil ich glaube, es besser zu wissen. Wie all die anderen auch. Insofern ist das, also theoretisch funktioniert es nicht. Und das, was es vermeiden will oder was es als böse ansieht, nämlich die Übergriffe, tut es selbst. Das war der theoretische Teil. Jetzt der praktische, warum es auch praktisch nicht funktioniert. Wir können gerne hinterher da noch drüber diskutieren, aber ich trage das jetzt mal vor und dann können wir hinterher gerne, könnt ihr auch gerne Fragen und Einwände bringen. Für viele Fragen funktioniert es praktisch, wie gesagt, ganz gut. Die T-Shirt-Frage und viele andere auch. Aber, nun ist es ja so, viele Dinge, die ich tue, wirken sich nicht nur auf mich und meine Gruppe aus. Viele Dinge, die ich tue, wirken sich auf alle möglichen Mitmenschen aus, ob ich die frage oder nicht. Ich kann nicht für mich allein laut Musik hören. Ich kann nicht für mich allein den CO2-Ausstoß erhöhen. Und vieles andere auch nicht. Also muss ich irgendwie mich ins Verhältnis setzen zu den Überzeugungen der anderen. Komme ich nicht drum rum. Und wenn ich jetzt wirklich so wäre, dass alles relativ wäre, dass jeder seine eigenen Wertmaßstäbe, seine eigene Überzeugung sich selber suchen könnte, wie könnte ich denn dann überhaupt jemand anderem ethisch widersprechen? Ich mache jetzt mal ein krasses, plattes Beispiel. Das ist kein wissenschaftlicher Vortrag, deswegen darf es krass und platt sein. Nehmen wir einen Nazi-Kriegsverbrecher. Der könnte doch theoretisch sagen, du nennst mich Verbrecher, aber warum denn? Unsere Überzeugung war doch, oder wir sind bis heute vielleicht, soll es ein paar auch noch geben, davon überzeugt, dass das richtig war. Denn unser Wertesystem sagt, die arische Rasse ist mehr wert als andere. Und dann ist es legitim, dass die sich Raum verschafft. Versteht mich nicht falsch, das ist innerlich völliger Humbug. Ja? Aber wie wollt ihr dem theoretisch widersprechen? Wie wollt ihr dem sagen, nein, wenn ihr streng relativistisch vorgeht. Also ich habe für mich diese Überzeugung. Du magst ja für dich eine andere haben. Du magst ja für dich sagen, Menschenwürde oder alle Rassen sind gleichwertig. Aber ich sehe es nun mal anders. Wie wollt ihr ihm praktisch widersprechen? Gut, dann gibt es einige, die sagen, naja gut, das ist jetzt ein bisschen krass, gebe ich zu, da funktioniert der Relativismus nicht. Also machen wir ihn ein bisschen harmloser und sagen, er gilt nur dann, wenn ich andere nicht schädige. Also bei Dingen, wo ich andere schädige, Mord oder so, da darf ich nicht relativistisch vorgehen, sondern nur, wo ich andere nicht schädige, Modefragen. Das würde funktionieren, wenn es einigermaßen einen Konsens darüber gäbe, was anderen Menschen schadet und was nicht. Gibt's den? Stell mal ein paar Testfragen. Schädige ich andere Menschen, wenn ich den CO2-Ausstoß erhöhe? Die Mehrheit der Klimaforscher sagt ja. Eine Minderheit sagt, nö, gibt gar keinen Klimawandel oder wenn, dann ist er nicht von Menschen verursacht. Was nun? Dürfen die jetzt sagen, ich mache fröhlich CO2, weil ich schädige keinen? Schädige ich unsere Demokratie, unser System und die Opfer des Nationalsozialismus, wenn ich bestreite, dass es Auschwitz gegeben hat? Selbstverständlich, würde ich sagen. Aber es gibt eine Minderheit, die behauptet, Auschwitz ist eine Lüge. Kann ich das stehen lassen? Schädigen sich zwei 17-Jährige, wenn sie nach einer Party miteinander schlafen? Die Mehrheit in Westeuropa und in Nordamerika würde sagen, nö, natürlich nicht. Wahrscheinlich würde eine Mehrheit in arabischen Ländern, jedenfalls eine traditionell geprägte Mehrheit, sagen, selbstverständlich schädigen die sich. Was stimmt? Und eine Sache, die jetzt auch nicht rein theoretisch ist, mir hat es mal ein Rettungssanitäter erzählt, der wurde zu einem Unfall gerufen und ein Kind ist schwer verletzt worden und hat stark Blut verloren. Und er musste jetzt nach normalen menschlichen Ermessen, brauchte das Kind eine Blutübertragung, um zu überleben. Allerdings war das Kind bei den Zeugen Jehovas, beziehungsweise der Vater. Und er stand jetzt daneben und sagt, übertrag dem Kind kein Blut. Schädigt es das Kind, ihm Blut zu übertragen oder nicht? Also selbst bei dieser Frage gibt es an ganz vielen Stellen keinen Konsens. Und deswegen funktioniert auch diese Variante des Relativismus nicht, denn es besteht keine Einigkeit darüber, was Menschen schädigt und was nicht. Wenn ich das konsequent relativistisch mache, muss ich sagen, müssen wir uns auch nicht darüber einigen. Du denkst das und dann kommen wir nicht klar. Und jetzt behaupte ich, dass ihr alle, auch wenn ihr keine Christen seid, bei diesen Themen regelmäßig übergriffig werdet. Es geht gar nicht anders. Den Nazi hatten wir schon. Und bei einem Auschwitz-Leugner werdet ihr hoffentlich nicht sagen, ja, wenn du das so siehst, sondern ihr werdet sagen, nee, so billig kommst du nicht davon, wir schauen uns jetzt die Quellen an. Da gibt es Dokumente, da gibt es Augenzeugen, da gibt es Gebäude, du bist widerlegt. Du darfst das nicht einfach behaupten und sagen, das sehe ich jetzt mal so. Das ist einfach falsch. Klassisch falsch, was es vor dem Relativismus noch gab. Das ist einfach falsch. Und ihr würdet alle wahrscheinlich da mitziehen an der Stelle und sagen, halt, ich widerspreche dem und werde übergriffig. Was macht man bei einem Zeugen Jehovas? Der Rettungssanitäter hat einen Kunstgriff angewendet. Er hat dem Vater gesagt, ich übertrage nur Plasma. Das hat tatsächlich funktioniert. Der Vater stand da etwas hilflos daneben, hat aber immerhin nicht widersprochen und das Kind wurde gerettet. Nun hat man eigentlich nicht immer so eine originelle Idee zur Hand. Und im Grunde wurde er damit auch übergriffig, denn er hat eigentlich gegen die wahre Intention des Vaters gehandelt und das nur im Trick kaschiert. War es richtig? Ich würde sagen, ja, ich glaube, ich hätte, wenn es mir eingefallen wäre, genauso gehandelt. Und ihr wahrscheinlich auch, obwohl es ein Übergriff ist. Also es gibt eine Menge Fragen, da funktioniert der Relativismus nicht. Und wir wenden ihn auch fast automatisch nicht an. Wir mögen ihn theoretisch vertreten, aber solchen Fragen würden wir wahrscheinlich alle sagen, nein, da können wir nicht relativistisch vorgehen. Da gibt es einfach ein klares Richtig und Falsch und da müssen wir auch widersprechen, da müssen wir auch übergriffig werden. Jetzt ist die spannende Frage, was ist mit dem Glauben? Gehört der Glaube zu den Fragen in der Kategorie T-Shirt-Frage, wo man es so oder so sehen kann? Oder gehört er in die Kategorie Dinge, die alle angehen, wo man es eben nicht so oder so sehen kann, wo man übergriffig werden muss? Was ist Glaube? Ich habe mich das heute im Laufe des Tages gefragt und da einige Antworten auch bekommen. Es gab Leute, die sagen, ich glaube an gar nichts. Das hat es gerade... weiß ich den Namen leider nicht, von der Band schon gesagt, das glaube ich euch auch nicht, dass ihr an nichts glaubt. Mindestens glaubt ihr, dass die Halle hier solide gebaut ist. Und jedes Mal, wenn ihr in den Urlaub fliegt, falls euer CO2-Gewissen das zulässt, glaubt ihr, dass das Flugzeug fliegen wird, was jahrtausende lang bei Menschen nicht geglaubt wurde. Und vieles mehr. Also irgendwas im Alltag glauben wir immer. Aber es geht ja jetzt um eine Art von religiösen Glauben. Was macht den aus? Die Bibel sagt einmal im Hebräerbrief, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Da sind zwei Sachen drin. Zum einen die Gewissheit, eine feste Zuversicht, so gewiss wie Wissen. Aber gleichzeitig, es kommt nicht zustande durch Sehen. Es kommt nicht zustande, indem wir einfach sagen können, ich gucke mir das an und dann glaube ich es eben. Es ist was anderes. Und was ist es? Glaube hat immer zwei Aspekte. Egal, ob es um Menschen, um Gott oder um Architektur geht, es sind immer zwei Aspekte. Der erste ist der Aspekt Vertrauen. Glaube hat etwas Persönliches. Ein sich verlassen auf, ein sich festmachen an. Es gab mal einen Missionar in Afrika, der kam in ein Land und die hatten kein Wort für Vertrauen. Jedenfalls hat er keins gefunden in deren Sprache. Jetzt kann man sich fragen, was das für ein Stamm war. Möglicherweise haben die sich gegenseitig nicht so, weiß ich nicht. Jedenfalls hatten die angeblich kein Wort für Vertrauen. Man hat überlegt, was mache ich jetzt? Dann hat er irgendwann seinen Hausangestellten gebeten, du guck dir jetzt mal an und sag mir, wie ihr das in eurer Sprache nennen würdet. Dann hat er sich auf seinen Stuhl gesetzt, die Beine hochgenommen und sich mit dem ganzen Gewicht da so drauf jongliert, auf die Mitte des Stuhls. Und dann sagt er, wie nennt ihr das? Dann hat er irgendeine komplizierte Beschreibung genommen für sein ganzes Gewicht auf etwas legen. Und er hat gesagt, gut, das nehme ich jetzt für Glauben, für Vertrauen. Und das trifft's auch. Sein ganzes Gewicht, sein Sein, sein was man so hat, sich verlassen auf jemandem vertrauen. Etwas Personales. Glauben hat in diesem Sinne immer etwas Personales, geht immer an ein Du. An Gott, an Jesus Christus, aber auch an Menschen. Und wenn es nur das wäre, wenn Glauben nur diesen Aspekt von Vertrauen, von Du-Glauben hätte, dann, glaube ich, müsste man wirklich sagen, dann wäre es eine relative Sache. Denn das ist klassisch relativ. Ich vertraue meiner Frau, du vertraust deiner. Hoffentlich. Ich vertraue auf Jens Lehmann im Tor, du auf Olli Kahn. Ich vertraue diesem Finanzberater, du jenem. Das ist eine klassisch relative Sache. Da könnte man sogar auch sagen, ich vertraue diesem Gott, du jenem. Das wäre möglich. Da ist kein Bruch, das geht. In Klammern nicht ganz. Ein Stück Objektive steckt da drin bei der Frage, ob die Dinge oder die Personen auch wirklich vertrauenswürdig sind. Es könnte sein, dass einer von beiden am Ende doch verliert. Könnte auch sein, dass beide verlieren, wenn alle nicht vertrauenswürdig sind. Aber das nur in Klammern. Eigentlich hat der Glaube einen zweiten Aspekt. Und da wird es schwierig mit der Relativität. Und der zweite Aspekt ist der Inhalt. Was glaube ich eigentlich? Zum Beispiel vertraue ich unserem Küster, dem Küster unserer Gemeinde in Münster. Aber was heißt das? In was vertraue ich ihm jetzt? Ich vertraue ihm, dass er, auch wenn ich jetzt nicht da bin, die Kirche in Ordnung hält. Klar. Vertraue ich ihm auch, dass er mich, wenn ich gestorben bin, von den Toten auferwecken wird? Natürlich nicht. Also Glaube hat nicht nur diese personale Sache einer Person oder einem Gott, sondern hat gleichzeitig einen Inhalt. Es ist nicht einfach nur formlos, nicht nur irgendwie Urvertrauen, ich glaube irgendwas, ich vertraue irgendwie auf diesen Menschen, sondern hat immer auch einen Inhalt. Ich glaube diesem etwas, ich traue ihm etwas zu. Joseph Pieper, den ich gestern schon mal zitiert habe, hat es auf die Formel gebracht, Glauben heißt immer, ich glaube jemandem etwas. Da haben wir die beiden Seiten. Ich glaube jemandem, personal, du glaube, und ich glaube jemandem etwas, das Glaube, ein Inhalt. Und das ist bei den Religionen natürlich auch so. Ich glaube nicht nur irgendwie an etwas, was ich dann GOTT nenne. Es ist nicht nur irgendwie ein Vertrauensgefühl an etwas Unbestimmtes, sondern ich glaube jemandem, Gott, etwas. Und jetzt bitte ich euch mal mitzugehen. Ich werde jetzt verschiedene Annahmen aufstellen, die man über Gott aufstellen könnte. Und falls ihr nicht an ihn glaubt, bitte ich euch einfach mal mitzugehen. Und am Ende der Annahmen, hoffe ich, können wir dann klären, ob das Glauben, jedenfalls im christlichen Sinn, etwas ist, was alle angeht oder nicht. Also mal angenommen, es gäbe einen Gott. Ist ja immerhin möglich. Und mal angenommen, dieser Gott hätte diese Welt irgendwie geschaffen. Wie auch immer. Und wie lange das auch immer gedauert hat, können wir es mal zur Seite stellen. Aber irgendwie hätte er sie geschaffen und wäre irgendwie damit mitverantwortlich, dass sie so entstanden ist, wie sie entstanden ist. Dann, wenn diese Annahmen zutreffen würden, dann müsste man doch eigentlich davon ausgehen, dass dieser Gott sich auch am besten auskennt, wie es in dieser Welt funktioniert. Und wie es mit uns Menschen funktioniert, die er geschaffen hat. Also wenn es ihn gäbe, dann müsste man sagen, er ist der Experte. Er ist der Hersteller. Sonst auch, wenn ich Probleme im Gerät habe, wende ich mich an den Hersteller. Also wenn es ihn gäbe, wäre er der Experte. Jetzt kommt die nächste Annahme. Angenommen, dieser Gott wäre kein ganz übler Typ. Also ich setze noch nicht voraus, dass er Liebe ist, was wir gestern hatten, sondern einfach nur, er wäre nicht ganz übel. Dann könnte man doch erwarten, dass er das, was er über unsere Welt weiß, uns irgendwie mitteilt. Dass er nicht einfach sagt, oh, seht mal zu, ihr kommt nicht besonders gut klar, aber euer Problem. Sondern dass er an irgendeiner Stelle sagen würde, ich teile euch jetzt mal mit, was ihr wissen müsst über euer Leben. Wenn es ihn gäbe und wenn er nicht ganz übel wäre, könnte man das erwarten. Ihr stellt euch vor, diese Mitteilung hätte mehrere Etappen. Er hätte mal was gesagt und dann irgendwann gesagt, das ist jetzt endgültig, das ist das, was wirklich zählt, da könnt ihr es dran sehen. Wenn das so wäre, wäre das dann etwas, was nur für ein paar Leute gilt? Oder wäre das etwas, was für alle gelten müsste? Für alle relevant sein müsste? Ich glaube ziemlich eindeutig, wenn diese Annahmen stimmen würden, dann müsste es so sein, dass das, was dieser Gott uns mitteilt, uns auch alle angeht. Das kann dann nicht nur für ein paar Leute gelten. Wenn dieser Gott die Welt geschaffen hat, dann kann man nicht sagen, für mich hat er sie geschaffen, für dich nicht. Also in Irland glauben wahrscheinlich 90% der Einwohner, dass Gott sie und die Insel geschaffen hat. Und ich glaube, in Albanien, habe ich mal gehört, glauben es vielleicht nur 5%. Das ist so ein Land mit der geringsten Quote von gläubigen Menschen. Sollen wir jetzt wirklich sagen, Gott hat also 90% von Irland geschaffen? So die Dingle-Halbinsel auf jeden Fall, die ist besonders schön und andere Eck vielleicht nicht. Und von Albanien hat er nur 5% geschaffen? Wie soll das gehen? Also wenn diese Annahmen stimmen, dann geht dieser Gott und gut, da verrate ich euch wahrscheinlich nichts ganz Neues, dass diese Annahmen jetzt nicht einfach aus dem hohlen Bauch kommen, sondern dass das tatsächlich Überzeugungen des christlichen Glaubens sind. Jesus hat mal seine Jünger gefragt, für wen halten mich die Leute? Es geht also so, Jesus ist rumgezogen, war irgendwie auffällig, hat besondere Dinge getan, hat wohl Menschen geheilt, hat Besonderes gesagt und einige hielten ihn jetzt für interessant. Und jetzt fragt er, für wen halten mich die Leute? Die Leute haben also tatsächlich, viele Leute haben so einen gewissen Du-Glauben gehabt, so ein gewisses Vertrauen auf ihn. Aber in was jetzt eigentlich? Jetzt will er wissen, was ist euer Das-Glaube? Was denkt ihr, wer ich bin? Und erzählen die Jünger, ja, einige sagen Johannes der Täufer, andere sagen Elia oder Jeremia oder ein anderer Prophet. Das ist im Grunde so, die Leute, die damals befragt wurden, waren Juden. Und die nehmen jetzt das Vokabular ihrer Religion, die Gestalten, die sie schon kennen, und wenden das auf Jesus an. Und sagen, ja, so ungefähr so wie der. Und wenn man jetzt das relativistisch sehen würde, kann man sagen, ja, schöne Sache. Der eine stellt ihn sich vor wie Johannes der Täufer, der andere wie Jeremia. Alles gute Gestalten, alles was Positives, alles Würdevolle, Anerkannte. Schön, alle mögen Jesus und wunderbar. Ich habe den Eindruck, wenn wir heute fragen würden, was glaubt ihr, wer Jesus ist? Was glaubt ihr ihm, wer er ist? Dann wäre es von der Struktur her ähnlich. Es würden wieder viele antworten, etwas Positives, viele finden ihn irgendwie interessant. Und würden wieder ihre Denkfiguren von ihrer Religion oder ihrer Weltanschauung einbringen. Es würden vielleicht viele sagen, ja, er war ein großer Humanist, weil das so ihre Anschauung ist für einen wertvollen Menschen. Es könnten Muslime sagen, er war ein Prophet. Nicht der letzte unter Mohammed, aber er war ein Prophet. Es könnten sogar Buddhisten sagen, er war ein Bodhisattva. Habe ich mal gelesen beim Dalai Lama, dass er das vorgeschlagen hat, man könnte Jesus vielleicht als Bodhisattva verstehen, dass jemand, der eigentlich die volle Erleuchtung schon erreicht hat, aber noch nicht ins Unbedingte eingeht, sondern zurückbleibt, um aus Nächstenliebe, um anderen noch zu helfen. Da könnte also jeder so sein Bild anwenden und es wäre eine wunderbare Sache. Wenn es wirklich relativ wäre, wer er ist, dann könnte man sagen, schön, du siehst es so, du siehst es so. Aber Jesus gibt sich noch nicht zufrieden. Er fragt weiter, was denkt ihr denn? Die Leute, okay, aber was sagt ihr? Und dann kommt eine etwas steile Antwort von Petrus. Und Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. das ist etwas mehr als die anderen Sachen. Das sprengt auch all die anderen Kategorien. Sowohl die Propheten vom Alten Testament als auch das, was andere Religionen ihnen zugestehen könnten, das sprengt das. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt dann, das hast du nicht von Menschen erfahren, das hat dir mein Vater Gott selber gezeigt. Also etwas stumpf, er sagt, das ist die richtige Antwort. Ganz platt, von Antworten A bis D, richtig ist Antwort D. Sohn des lebendigen Gottes. Und all die Dinge, die ich eben aufgezählt habe, sind tatsächlich Teil des christlichen Glaubens, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er sich uns mitgeteilt hat, schon im Alten Testament, aber dann endgültig und besonders in Jesus, dass er sich, dass es sein eigener Sohn ist, dass er selber in ihm gekommen ist, dass er mit in ihm gestorben und auferstanden ist. Das ist der Inhalt des christlichen Glaubens. Und jetzt sag mir, wie soll man denen denken, dass das nur für einige gilt? Ich finde das einfach theoretisch gar nicht denkmöglich. Wie soll das gehen, dass das jetzt nur für ein paar Leute gilt? Es ist theoretisch denkmöglich, dass das Ganze Quatsch ist. Das schon. Dass es entweder gar keinen Gott gibt oder dass Jesus ganz anders war und das falsch überliefert wurde. Das ist theoretisch möglich. Und wenn einer das so sieht, kann ich es ihm auch, finde ich schade, aber ich kann es ihm erstmal nicht übel nehmen. Aber dass das Ganze so ist, aber dann nur für einige Menschen gilt, das kann eigentlich nicht mal theoretisch sein. Denn wenn es nicht stimmen würde, dann würde es nicht einige Menschen angehen, dann würde es überhaupt niemanden angehen. Wenn es wirklich Unfug wäre, dann lasst uns die Sache vergessen. Dann macht es keinen Sinn zu sagen, da sollen es auch ein paar Menschen, denen es gut tut, da noch. Nein, die sollen sich dann was suchen, was wirklich stimmt. Wenn es Unfug ist, geht es niemandem was an. Und wenn es stimmt, dann muss es alle angehen. Dann geht es nicht anders. Dann kann der Glaube keine relative Frage sein, wie die T-Shirt-Frage. Sondern dann gibt es einen Gott, der sich gezeigt hat und einen Glauben daran. Und deswegen, tut mir leid, wenn ihr keine Christen seid, wir können es euch nicht ersparen. Seit 2000 Jahren erzählen Christen das und das werden sie weiter tun. Wir können damit nicht aufhören. Das hat für uns denselben Rang wie die Menschenwürde. Da kann man nicht sagen, sehe ich anders. Kann man natürlich schon sagen, aber dann werden wir trotzdem weiter daran festhalten und es weiter erzählen. Ist es ein Übergriff? Ja. Schuldig, euer Ehren. Wir sind als Christen übergriffig. Wir können nicht anders. Es gibt keine Möglichkeit, den christlichen Glauben konsequent sich vorzustellen, ohne übergriffig zu werden. Wie bei anderen Dingen auch, habe ich ja eben ausgeführt. Auch andere werden übergriffig, die keine Christen sind. Geht nicht anders. Aber ist das denn nicht wahnsinnig intolerant? Ist das nicht wahnsinnig intolerant? Wir haben doch nun gelernt, 30-jähriger Krieg und so weiter. Toleranz ist doch ein ganz wichtiger Wert. Das stimmt. Aber eine Unterscheidung brauchen wir. Und das ist die Unterscheidung von Sachtoleranz und Personentoleranz. Eine Sachtoleranz, die sagen würde, alles, was irgendjemand behauptet, finde ich gut und lasse es stehen. Die kann ja nicht ernsthaft gefordert werden. Also nicht nur von Christen nicht, auch von anderen nicht. Wenn die Nazi-Sachen, die ich eben aufgeführt habe, da kann man doch keine Sachtoleranz haben und das stehen lassen. Da muss man widersprechen. Auch bei Dingen, die offensichtlicher Humbug sind, muss man widersprechen dürfen. Und in dem Sinn finde ich auch die Toleranzforderung unberechtigt. Es muss möglich sein, Dingen zu widersprechen. Es muss möglich sein, auch zu streiten und zu sagen, nein, nicht nur sehe ich anders, sondern ist falsch. Da muss man eben ins Gespräch kommen und darüber streiten. Deswegen, die Sachtoleranz kann nur sehr begrenzt möglich sein. Auseinandersetzung in der Sache muss möglich sein. Wenn die ausgeschlossen wird, sind wir tot. Dann gibt es auch keine Wissenschaft. Wenn man nur sagt, ja, ich darf nur sagen, was der Professor sagt, ist witzlos. Es muss möglich sein, zu widersprechen. Deswegen Sachtoleranz, diesem Gebot würde ich nicht akzeptieren. Was anderes ist es mit Personentoleranz. Was ist mit Menschen, die jetzt wirklich was behaupten, wo ich nicht von überzeugt bin? Oder was ich sogar sage, ist grundfalsch. Dann muss ich trotzdem die Person tolerieren. Tolerieren heißt übrigens ursprünglich tolerare ertragen. Das ist gar nicht so was Fröhliches. Muss ich dann eben zur Not tun. Und das allerdings ist eine Forderung, die ich natürlich auch an mich gelten lasse und die auch der christliche Glaube sogar selber stellt. Ich gebe zu, da haben die Christen im Laufe ihrer Geschichte das nun wirklich nicht immer beachtet. Da sind sie auch oft schuldig geworden. Dass sie also nicht nur sagten, die Lehre von dem ist falsch, sondern auch noch Kopf ab. Das kann natürlich nicht sein, klar. Und das geht auch gegen ihre eigene Vorstellung. Denn Jesus hat uns gesagt, bis hin im schlimmsten Fall Feindesliebe. Im schlimmsten Fall Feind. Also selbst wenn jemand wirklich Feind sein sollte, Selbst dann gilt noch Liebe, und Liebe haben wir gestern gehört, heißt gutheißen. Also selbst dann gilt natürlich der Respekt vor der Person, das Stehenlassen der Person. Trotzdem muss man Meinungen widersprechen können, dürfen. Deswegen Toleranz ja, wenn es auf die Person geht, wenn es heißt, dass wir uns deswegen nicht bekämpfen. Und natürlich, wir versuchen euch das zu erzählen, und wenn ihr sagt, glauben wir einfach nicht, dann werden wir euch als Person nicht bedrohen, sondern stehen lassen und dann, wenn es nicht anders geht, auch ziehen lassen. Das ist dann schade, aber das ist dann eben so. Personentoleranz ja, Sachtoleranz nur sehr eingeschränkt. Letzte Überlegung für heute. Falls ihr mir wohlwollend gefolgt sein solltet, wären wir jetzt an dem Punkt, dass so ein billiger Relativismus, der sagt, alles ist irgendwie nur relativ, nicht funktioniert. Und dann wären wir auch an dem Punkt, wo ihr sagen müsstet, wenn der christliche Glaube denn nun stimmen würde, dann ist es auch logisch, dass er übergriffig werden muss, dass er sich nicht mit Relativität zufrieden geben kann. Aber eins muss geschehen, habe ich natürlich jetzt noch nicht gezeigt, ob er überhaupt stimmt. Das ist natürlich die Lücke. Wenn er nicht stimmt, ist natürlich auch die Folgerung dann witzlos. Und hier habe ich jetzt, gebe ich zu, ein Problem. Ich behaupte nämlich, dass er objektiv gilt und kann es euch trotzdem nicht objektiv zeigen. Ich behaupte, es ist die objektive Wahrheit, die für alle Menschen gilt, in dem Sinne objektiv, für alle Zeiten, für alle Menschen. Und trotzdem kann ich es euch nicht beweisen, dass es so ist. Ich kann euch nicht sagen, wenn ihr nur denkende Menschen seid und drei Schlüsse nachvollzieht, müsst ihr am Ende Christen sein. Müsst ihr nicht. Denn es gibt keinen objektiven Beweis. Für vieles andere übrigens auch nicht. Für die Menschenwürde gibt es auch keinen objektiven Beweis. Es ist eine Setzung, die ist sehr plausibel, aber beweisen, dass sie stimmt, kann man es nicht. Und das meiste, was ihr in euren Wissenschaften habt, ist streng genommen nur ab einem bestimmten Axiom beweisbar. Wenn man ein paar Grundlagen akzeptiert, ab da funktionieren die Beweisketten. Wenn die Grundlage nicht akzeptiert, wird sie meistens, kann man sie auch nicht schlüssig beweisen. Also da stehen wir jetzt als Christen nicht alleine mit diesem Problem. Aber immerhin, wir haben es auch. Und deswegen ist natürlich die berechtigte Frage, wie kommst du überhaupt darauf zu behaupten, dass das wahr ist? Wie kommt man denn da rein, wenn du es nicht objektiv beweisen kannst? Und ich glaube, es gibt tatsächlich nur einen subjektiven Zugang. Es gibt nur den Zugang, dass jeder, der sich dafür interessiert, für sich irgendwann erkennt, dass es stimmt, dass es ihm irgendwann einleuchtet. Wie geht das? Im Neuen Testament wird es mal erzählt, ganz vom Anfang. Da gibt es die ersten Jünger und die erzählen dann anderen weiter. Einer erzählt meinem Mann, du, wir haben ihn gefunden. Der von Gott gesandte, der entscheidende Mann, der ist jetzt da. Und dann fragt der andere zurück, ja, wer denn? Jesus aus Galiläa. Aus Galiläa, also mal, das ist doch so eine komische Provinz, kann nicht sein. Glaube ich dir nicht. Und dann sagt der, der an Jesus glaubt, musst du mir auch nicht glauben. Das ist zu weitreichend, um es jetzt nur zu glauben, weil einer davon erzählt. Und es ist hier auch so, wir erzählen euch das, das ist natürlich noch kein zwingender Grund, warum ihr uns das abkaufen müsst. Selbst wenn ihr jetzt sagt, ihr seid nicht einfach nur Spinner, ist das trotzdem natürlich noch kein Grund, dass ihr das glauben sollt, allein weil wir euch erzählen. Und dann sagt dieser eine zu dem anderen, komm und sieh. Guck dir es selber an. Komm einfach mit und schau dir Jesus an. Und dann geht er mit, begegnet ihm und wird überzeugt und sagt, tatsächlich, das ist es. Wie geht das heute? Kommt und seht. Wir können leider nicht sagen, da steht er, guckt ihn euch an. Es ist ein bisschen komplizierter und es funktioniert trotzdem. Normalerweise müsst ihr allerdings, um es zu sehen, einen Schritt ihm entgegenkommen. Ihr müsst das prüfen und für dieses Prüfen ihm einen Schritt entgegenkommen und sagen, für einen Moment prüfe ich es jetzt mal wirklich. Für einen Moment lege ich mal meine Zweifel und meine Fragen beiseite und lasse mich probeweise einen Schritt drauf ein. Das ist auch bei allem so, wenn es um Erkenntnis geht. Das ist nichts Besonderes für den christlichen Glauben. Wenn ihr wissen wollt, ob ein bestimmter Partner der richtige für euch ist, geht es auch nicht anders. Ihr könnt noch so viel rätseln, das bringt euch nichts. Ihr müsst einen Schritt auf den Menschen zumachen, noch unter Vorbehalt, noch vorsichtig, vielleicht auch noch getarnt, aber einen Schritt auf ihn zumachen und dann sehen, was passiert. Und danach könnt ihr urteilen, ob es geht oder nicht. Ich weiß nicht, ob es in der Naturwissenschaft ähnliche Sachen gibt, da kenne ich mich nicht aus, aber in der Philosophie ist es ganz genauso. Wenn ihr euch neu einen Philosophen kennenlernen wollt, den ihr noch nicht kennt, habt ihr keine andere Wahl. Ich habe gleich in meinem ersten Semester bin ich in einem Seminar Sprachphilosophie bei Wittgenstein gelandet. Und ich habe die ersten 4-5 Wochen kein Wort verstanden, wirklich kein einziges, obwohl die Texte sehr kurz waren. Aber die ganze Denkart, die ganze Art der Formulierung war mir so fremd, ich wusste überhaupt nicht, was es sollte, nicht mal wohin das sollte. dann kann man versuchen, okay, ich lese jetzt eine Zusammenfassung. Die bringen aber nichts, weil in der Zusammenfassung tauchen all die Begriffe nochmal auf, aber man kann sie immer noch nicht anwenden. Und ich hatte ein bisschen Schiss, weil ich war damals noch, war zum Teil in so einer eher sehr, also kannte noch Leute, die mir sagten, pass auf, dass das Studium deinen Glauben nicht kaputt macht, bei den Philosophen musst du ganz vorsichtig sein, was sie dir da erzählen. Und dann stand ich da und ich verstand den guten Wittgenstein nicht und hatte Angst. Und irgendwann kam dann das Studium praktisch, ich musste halt einen Schein machen, also ein Referat halten. Ich habe gesagt, es nützt nichts, ich muss mich jetzt ein bisschen darauf einlassen. Ich versuche einfach mal ihn zu verstehen. Das hat Wochen gedauert, immer mal wieder ein bisschen gelesen, dann mit nach Hause genommen, überlegt, dann irgendein Problem gesehen, darauf angewendet, aha, ja, vielleicht hier mal ein Gespräch geführt. Und nach irgendwann, nach ein, zwei Monaten, auf einmal dämmerte mir so langsam, was er meinte. Bei Dingen, die einigermaßen komplex sind, die jetzt nicht nur ein Comic sind, ist es so. Da können wir nicht aus der Distanz alleine wissen, wie es ist. Da müssen wir uns ein bisschen drauf einlassen, einen Schritt zugehen und dann prüfen. Und dann, wenn wir uns ein bisschen drauf eingelassen haben, ein bisschen Vorschussvertrauen, dass das, was Wittgenstein da sagt, wenigstens irgendwie interessant ist, dann kann ich am Ende, wenn ich das gegangen bin und es da einigermaßen verstanden habe, dann muss ich wieder einen Schritt zur Seite gehen und sagen, jetzt gehe ich nochmal daneben und schaue, ob ich es wirklich glaube oder nicht, ob es mich überzeugt hat oder nicht. Aber es gibt keinen direkten Weg aus der reinen Skepsis heraus, aus der reinen Sicherheitsdistanz heraus, ich halte das für Quatsch, zum Ergebnis zu kommen. Es muss so einen Zwischenschritt geben. Wie gesagt, das ist nicht nur beim Christentum so, das wäre bei anderen Religionen genauso und das bei allem, was ein bisschen komplex ist und ein bisschen relevant ist. Erstmal im Fußball ist es so, ihr könnt den Geist des Fußballs nicht verstehen, wenn er nicht mindestens mal ins Stadion geht. Es geht nicht aus der reinen Distanz. Und deswegen, es gibt diesen subjektiven Eingang, und er funktioniert, er hat bei ganz vielen Menschen jedenfalls funktioniert, und ich glaube, dass er auch bei euch funktionieren kann. Es setzt aber voraus, dass ihr diesen kleinen, unter Vorbehalt, dieses kleine Vorschussvertrauen macht und sagt, ich probiere es mal. Und Möglichkeiten dazu gibt es eine Menge. Die Gruppen, die das hier veranstalten, bieten einiges an. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe, die direkt im Anschluss, also nicht am Anschluss des Abends, sondern der Veranstaltungsreihe stattfindet für die, die hier was aufgeschnappt haben und das vertiefen wollen. Das ist eine Möglichkeit. Ihr könnt euch eine Bibel kaufen. Wie gesagt, ist billig, kann man sogar, wenn das Haus abbrennt, günstig neu erwerben, darin lesen. Das ist einfach so, ein Stück Weg braucht ihr. Es gibt ganz, ganz selten mal Ausnahmen, dass Leuten, zack, das innerhalb von 5 Minuten klar ist. Auch bei Partnern soll es das geben, dass man jemanden sieht und man weiß, der ist es. Aber das ist doch die große Ausnahme. Normalerweise gibt es die Abkürzung nicht. Normalerweise muss man ein Stück dem entgegengehen, anders funktioniert Erkenntnis nicht. Nirgendwo, nicht nur beim Glauben. Ja, und das ist das, womit ich heute schließen möchte, euch einzuladen zu diesem Zwischenschritt. Wenn ihr draußen steht und sagt, klingt interessant, aber ich bin noch lange nicht überzeugt, ob das jetzt da stimmt mit dem Jesus, kann ich euch nicht übel nehmen. Nur weil wir es euch erzählen, würde ich es auch nicht glauben. Aber wenn ihr einen kleinen Schritt geht, könnte es gut sein, dass was passiert. Dass es euch einleuchtet. Das ist eigentlich eine schöne Formulierung. Es leuchtet mir ein. Gilt auch bei philosophischen Sachen. Irgendwann hat man es dann verstanden. Aber es ist, euer Leben ist einfach zu wichtig und zu wertvoll, um euch mit so Billiglösungen zufrieden zu geben. Und für mich ist diese Art von Relativismus, alles gilt nur für einen, das ist wirklich eine Billiglösung, die funktioniert nicht. Also macht meinetwegen irgendwas anderes. Besser ist, ihr versucht es mit dem christlichen Glauben. Aber nicht sowas ganz Plattes, denn das wird weder theoretisch noch praktisch funktionieren. Danke fürs Zuhören.